Also Datenschutz ist ein typischer Punkt, ne? Weil wer in der Physiopraxis, der darf ja mit den Daten arbeiten. Das ist Grundlage, dass er damit arbeitet. Wenn die aber dann überführt werden ins Studio, darf ich nicht einfach die Daten mit transformieren, sondern ich muss wirklich sagen, okay, hier brauchte ich keine Einwilligung, um mit den Gesundheitsdaten zu arbeiten. Will ich aber mit denselben Daten im Studiobereich weiterarbeiten, dann muss ich tatsächlich auch mir die Einwilligung und so weiter einholen.
Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Bechler.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, wir sind hier gerade auf der FIBO im eigenen Tonstudio von der FIBO, das sie hier aufgebaut hat in Halle 5.2 in der Gaming Area. Dadurch Gaming Area, es ist auch entsprechend ein bisschen Hintergrundgeräusche da, aber ich glaube, wir kriegen das gut hin und so habt ihr auch ein bisschen ein Feeling, wie es hier gerade abgeht jetzt am Wochenende. Und ich sitze hier natürlich wie immer nicht alleine, denn die liebe Julia ist mal wieder bei mir. Hallo Julia,
schön, dass du da bist. Hallo Andreas, dankeschön. Schön, dass wir uns hier sehen, auf dem Event überhaupt.
Genau, ja. Und du hast ja selber auch dieses Jahr einen Stand.
Korrekt.
Das hast du ja schon mal in einer Folge gesagt. Und bevor wir vielleicht in die eigentliche Folge starten, machen wir anstatt der Vorstellung heute was anderes. Wie läuft es denn bisher so auf dem Stand?
Überraschend, würde ich sagen. Also es ist jetzt weniger die Laufkundschaft, sondern bei uns ist tatsächlich Leute, die tatsächlich im Handbuch gesehen haben, okay, Aktivkanzlei, da gibt es jemanden, der hat sich rechtlich auf mich spezialisiert, dass die tatsächlich gezielt an den Stand kommen und sagen, macht ihr auch das und das, könnt ihr mir da und da helfen, das ist super Sache. Mhm. Und womit ich nicht gerechnet habe, dass auch viele Aussteller untereinander Kooperationen schließen. Das sollte man nicht vernachlässigen, wenn man hier überlegt, selbst einen Stand auf der FIBO zu machen.
Mhm. Es hat ja auch im Vorfeld zur Messe einige Nachrichten gegeben über größere Kooperationen. Aber das ist dann auch mal ein eigenes Thema für sich. Wir wollen uns heute einem Thema widmen, das sich schon die letzten zwei Tage so ein bisschen durch meinen FIBO-Alltag gezogen hat. Denn wir haben zuvor einen Podcast aufgenommen am Donnerstag auf der Bühne live zum Thema, wie ich eine Physiotherapiepraxis in einem Fitnessstudio etablieren kann. Gestern hatten wir dann eine Folge über Prävention versus Rehabilitation. Also diese ganze Gesundheitsschiene zieht sich ja auch hier durch die FIBO durch. Und wir wollen uns heute aber dann mal über die rechtlichen Aspekte von sowas beschäftigen, also gerade die rechtlichen Hürden auf dem Weg zur eigenen Physiopraxis, wenn man sie vielleicht separat eröffnen möchte oder aber gerade in Kombination mit einem Fitnessstudio, das vielleicht schon besteht, was ja gerade ein ganz interessantes Thema ist. Und da lässt sich natürlich die erste Frage überhaupt mal direkt stellen, kann man das überhaupt, ist das überhaupt erlaubt?
Also die Integration einer Physiopraxis in einem Fitnessstudio ist tatsächlich aktuell vermehrt Beratungsgegenstand bei uns, weil es einfach eine Win-Win-Situation für beide Bereiche darstellt. Und daher die gute Nachricht vorneweg, ja, eine Zusammenarbeit zwischen Physiotherapien und Fitnessstudios ist rechtlich zulässig. Die rechtlichen Herausforderungen liegen da eher in den verschiedenen Zusammenarbeitsmodellen. Also habe ich eine reine Kooperation oder will ich wirklich eine feste Integration der Praxis in meinem Studio haben? Und da muss man dann genau hingucken, was derjenige möchte.
Dann gucken wir vielleicht mal genau so ein paar Sachen uns mal so ein bisschen durch. Zum Anfang habe ich mir aber was rausgeschrieben. Ich glaube, es war auch aus einem Artikel von dir. Da hattest du geschrieben, laut GKV-Rahmenvertrag muss die Praxis in sich abgeschlossen sein. Das war so ein Satz, der sich bei mir im Kopf festgesetzt hat. In sich abgeschlossen. Was soll das denn bedeuten?
Ja, also die Physios können damit was anfangen. Das ist immer dann relevant, wenn ich nicht nur Selbstzahlerleistungen anbieten will, sondern auch gesetzlich versicherte Patienten behandeln will. Wenn ich also mit Krankenkassen abrechnen will, dann darf die Physiopraxis nicht mit einer anderen Praxis oder, und jetzt wird's interessant, anderen gewerblichen Bereichen verbunden sein. Heißt, wenn ich das ins Studio integrieren will, damit die Physiopraxis Behandlungen für gesetzlich versicherte Patienten abrechnen kann mit den Krankenkassen, brauchen die einen abgeschlossenen Bereich für sich. Also entsprechende, müssen entsprechende Räumlichkeiten geschaffen werden im Studio, beziehungsweise das kann auch im Gang werden, wenn man gleich jetzt hier einen Praxistipp mit reinbringen will, indem die Praxis entweder klar als reine Privatpraxis nur für Selbstzahler geführt wird oder man halt eine Heilpraktikererlaubnis, dann kann ich das auch nochmal anders betreiben. Aber ansonsten in sich abgeschlossen heißt eigene Räumlichkeiten für die Praxis. Bis vor ein paar Jahren war es sogar so streng, dass man gesagt hat, man braucht unterschiedliche Eingänge. Selbst wenn Praxis im Selbstzahlerbereich einrichten will, selbst da hat man gesagt, du brauchst unterschiedliche Eingänge. Also von solchen strikten Sachen ist man weg. Aber es ist immer noch, sind noch sehr, sehr viele Hürden da, wenn jemand mit der Krankenkasse abrechnen will.
Okay, heißt, heute ist es in erster Linie von Bedeutung, dass die Flächen getrennt sind. Und diese Sache von früher, die ich auch noch kannte, wo ich auch noch mich erinnern kann an so Leute, die sagten, dass sogar eine andere Tür quasi dafür zur Verfügung sein muss, das ist immerhin schon mal ein bisschen aufgelöst und ein bisschen entspannt.
Also wenn man aber wenn man es richtig machen will, hat man auch getrennte Mitgliedersysteme. Also ich habe das Mitgliedersystem fürs Studio und ich habe mein Patientensystem. Also da sind sie noch, die Krankenkassen noch relativ restriktiv, ja.
Eine Nachfrage zu den Flächen hätte ich noch, weil ich meine mich da auch an eine Differenzierung erinnern zu können. Wenn ich zum Beispiel meine Physiotherapieflächen, also beispielsweise eine Trainingsfläche, die ich tagsüber für eine Physiotherapie verwende, wenn ich die abends dann auch für Privatzahlerbereiche aufmache, wenn die Physiotherapie geschlossen ist. Ist das ein legitimer Weg? Geht das? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, also man soll nicht mischen Behandlungen und Training. Ja, das ist korrekt, das würde gehen. Es geht auch, wenn man eine große Fläche hat und sozusagen eine Trennwand dann für die Stunden einzieht und so weiter. Aber man sollte nicht Behandlung und Selbstzahler mischen. Ja.
Okay, das heißt, Fläche und Zeitpunkt sind dann am Ende des Tages die entscheidenden Kriterien. Okay, dann lass uns mal über den rechtlichen Aufbau da vielleicht sprechen, weil jetzt haben wir so ein bisschen über den Aufbau innerhalb des Gebäudes gesprochen, ja, auch eine Form von Aufbau. Aber jetzt muss ja auch irgendwo so dieser organisatorische Aufbau drumherum stehen. Da fällt mir natürlich als alten BWLer immer die Frage ein, ja, soll ich da jetzt eine Gesellschaft draus machen? Ist das dann halt eine Gesellschaft, die Fitnessstudio und Physiotherapie vereinigt? Oder haben wir auch da wieder das Thema mit der Trennung? Muss ich das auftrennen? Müssen das zwei eigene Unternehmen, zwei eigene Gesellschaften sein? Hat man überhaupt die Pflicht, eines von beiden zu machen?
Letztlich setzen wir Juristen das um, was der Kunde möchte. Also da geht man ins Gespräch, was wollt ihr, was ist euch wichtig? Und dann bauen wir sozusagen die gesellschaftsrechtliche Konstruktion drumherum. Also es gibt da unterschiedlichste Möglichkeiten. Man kann kooperieren, also man hat zwei Gesellschaften, zwei Unternehmen. Oder man schließt sich zusammen, also integriert die Praxis ins Studio. Bei dieser Integration, also bei dieser zweiten Variante, wird halt die Praxis Unternehmensteil des Fitnessstudios. Dann handelt es sich meist um eine gemeinsame neue Gesellschaft. Weil wenn, außer man kauft auf und so weiter, aber wenn jetzt, sag ich mal, der Physiotherapeut zusammen mit dem Studiobetreiber sich zusammenschließt, gründen sie meistens eine neue Gesellschaft. Alternativ kann natürlich das Fitnessstudio auch in eine bestehende Gesellschaft übernommen werden. Dann sollte aber das Studio schon in einer Gesellschaftsform organisiert sein. Und dann entscheidet halt künftig diese Gesellschaft über Einstellungen, Gehälter, Investitionen, so wie man das als Unternehmen kennt. Und die Therapeuten und Trainer haben dann ein Arbeitsverhältnis mit der neuen Gesellschaft. Und die Inhaber werden zu Mitgesellschaftern dieser neu gegründeten Gesellschaft. In einem Gesellschaftsvertrag sollte man dann regeln, also das ist das, was wir dann auch mal sagen, aber wenn er sowas macht, dann geht auch noch den Schritt weiter und macht einen Gesellschaftsvertrag, denn da sollte dann festgelegt werden, in welchem Verhältnis halt auch die Gewinne halt auch verteilt werden, dass es da keine Streitigkeiten gibt. Wenn die neue Gesellschaft eine GmbH ist, dann kann man natürlich auch regeln, dass man zusätzlich zur Gesellschafterstellung auch eine Mitgeschäftsführerposition hat, für die man dann eine Vergütung erhält. Und dann können eigentlich alle wie gewohnt weiterarbeiten. Das ist so diese Variante, wir integrieren eine Praxis ins Studio. Aktuell ist das für viele immer noch ein Schritt zu groß. Und dann sagen sie, na, wir fangen mal mit einer Kooperation an. Das wäre dann so unsere erste Variante, zu sagen, okay, Physiopraxis mietet Räumlichkeiten vom Studio. Das Studio hat, was weiß ich, noch, was weiß ich, hat Solarium abgeschafft oder ähnliches, was war und hat jetzt freie Räumlichkeiten. Und der Physio mietet sich da ein, wie gesagt, getrennte Räumlichkeiten. In diesem Fall bleibt Praxis, Studio bleibt Studio. Man macht eine Vereinbarung über die Miete, über die Räumlichkeiten und dann bleiben zwei Unternehmen weiterhin bestehen. Kondition der Zusammenarbeit kann ich natürlich regeln, wie ich möchte. Ja? Ob es jetzt ein reiner Mietvertrag ist oder ob ich noch andere Kombinationen wähle, dass die Mitglieder bessere Konditionen kriegen und so weiter und so fort. Aber das kommt dann in die Vereinbarung. Das ist dann ein typischer Vertrag. Oder der Physiotherapeut bietet bestimmte, und jetzt müssen wir wieder aufpassen, Selbstzahlerleistungen an, also so Wellnessanwendungen, keine Behandlungen. Ohne dass er jetzt, sag ich mal, eigene Räumlichkeiten wartet. Der Physiotherapeut kommt ins Studio. Aber wie gesagt, hier muss man wirklich strikt darauf achten, dass keine Heilbehandlungen angeboten werden. Da ist wirklich zu sagen, das Leistungsspektrum ist wirklich auf reine Selbstzahlerleistungen beschränkt. Und das muss man dann auch transparent machen. Also man darf das jetzt hier nicht so hintenrum hier groß, wir haben hier einen Physio jetzt für euch und der macht das und das. Es muss ganz klar sein, dass es wirklich Selbstzahlerleistungen sind, dass auch keine Krankenkassenabrechnungen erfolgen. Worauf sollte man da noch achten? Je nachdem, an wen das Honorar geht. Zahlt der Kunde direkt an den Physio oder ist das vielleicht in meinem Mitgliedsbeitrag enthalten? Dann muss man halt gucken, dass der Physio nicht noch zusätzlich Leistungen abrechnet, die sowieso im Vertrag drin sind, wie zum Beispiel Trainingsplanerstellung. Wenn ich Pauschalen sind ja immer noch möglich, ich muss nur einen Gegenwert haben. Wenn ich jetzt eine Pauschale anbiete, wo drin steht, dass du halt einen Trainingsplan kriegst, kann ich der Physio die gleichen Leistungen anbieten. Das Gemeine an dieser Konstellation ist, dass sie ja auf den ersten Blick sich so schön anhört. Schön einfach, können wir damit mal einsteigen. Aber das große Problem ist, was wir hier haben, so eine versteckte, abhängige Beschäftigung, umgangssprachlich Scheinselbstständigkeit. Wenn der Physio ins Studio kommt und die Leistung erbringt, die der Studioinhaber gerne hätte und dann zahlt er dem ein Honorar und die Leistungen sind für die Mitglieder am besten schon im Mitgliedsbeitrag enthalten, das schreit so klassisch nach Scheinselbstständigkeit, da muss man wirklich eine ordentliche Vertragsgestaltung machen, dass es da keine Probleme gibt. Was fällt mir noch für eine Konstellation ein? Ja, natürlich, der Physiotherapeut kann eigene Leistungen, er tritt im eigenen Namen auf und er kann eigene Leistungen und rechnet halt selbst ab. Das ist ähnlich wie wenn er Räumlichkeiten anmietet, wirklich zwei getrennte Unternehmen wieder mit eigener Abrechnung. Lediglich der Studio bietet den Kunden einen Mehrwert, grenzt sich ab zu anderen Studios in der direkten Nachbarschaft. Genau, durch den Gesundheitsaspekt. Aber auch hier, wie gesagt, Thema Scheinselbstständigkeit ist gerade ein ganz großes und das ist hier, wäre hier auch ein Problem. Also das muss man sich dann auch immer noch mal sehr genau angucken, wie man das vertraglich regelt.
Gerade wenn ich bei Scheinselbstständigkeit denke ich natürlich an die Mitarbeiter und da fällt mir noch eine ganz andere Frage ein. Wie ist das eigentlich mit den Mitarbeitern, die bei einem von beiden beschäftigt sind? Ob es nun in der Physiotherapie ist oder ob es im Fitnessstudio ist oder ob die einen eine dieselbe Gesellschaft sind und dadurch sie im Grunde ja bei beiden beschäftigt sind. Können die eigentlich überhaupt auch dann quasi auf beiden Flächen eingesetzt werden? Ist das eigentlich überhaupt möglich, dass ein Physiotherapeut zum Beispiel irgendwann später am Tag, wenn er dann irgendeine Abendschicht in einem Fitnessstudio noch übernimmt? Oder kommen wir da schon wieder in Schwierigkeiten rein, wenn die quasi in zwei verschiedenen Rollen dann in so einer Anlage auftreten?
Also da kommt es jetzt wieder darauf an, was habe ich für eine Konstellation, habe ich eine Gesellschaft gegründet, also es ist Physiopraxis und Studio zusammengegangen. Dann habe ich einen Arbeitgeber, es ist meistens eine GmbH, dann ist die GmbH der Arbeitgeber. Dann kann ich als Arbeitgeber prinzipiell anweisen mit meinem Direktionsrecht, was so die Tätigkeiten sind. Natürlich immer das, was ich auch im Arbeitsvertrag drin stehen habe. Das ist immer klassisch im Arbeitsrecht dann drin. Prinzipiell geht das. Also ich sage jetzt mal, ein Trainer darf keine Heilbehandlungen durchführen und so weiter, weil vom Ausbildungsberuf her, aber dass jetzt erst ein Physiotherapeut auch Personal Training oder Anleitungen gibt, ja, bloß wieder die Transparenz für den Endkunden herstellen. Das würde gehen. Wenn ich Physiopraxis und Studio als getrennte Unternehmen habe, bin ich halt in der Arbeitnehmerüberlassung drin. Dann muss ich mir mal angucken, habe ich nur einen vorübergehenden Bedarf, wo ich es ausgleiche oder soll das eine dauerhafte Konstellation sein? Dann muss ich mich mit dem Thema Arbeitnehmerüberlassung beschäftigen. Dann muss ich bei der Agentur für Arbeit eine Lizenz beantragen. Ist auch kein Hexenwerk, wenn das gewollt ist. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir gucken uns immer zuerst an, was will der Kunde eigentlich am Ende? Und dann bauen wir den Weg dorthin.
Okay, sehr interessant. Also wir sehen auch das. Ist möglich, wie immer halt dann eine Frage der rechtlichen Ausgestaltung, wie wir das Ganze dann auch handhaben wollen. Genau, ich würde jetzt noch gerne so ein bisschen auf das Thema der Werbung eingehen, weil das ist natürlich gerade in diesem Kontext ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ja, Thema so Heilmittelwerbegesetz, was uns da ja alle so ein bisschen im Kopf rumschwirrt. Kannst du uns vielleicht mal grundsätzlich abholen? Also was muss ich denn in Sachen Werbung beachten, wenn ich meine neue Physiopraxis, die zusätzlich zu meinem Fitnessstudio, egal jetzt in welcher Konstellation wir das jetzt gemacht haben, was muss ich da vielleicht auch beachten, damit ich nicht da schon ins Fettnäpfchen trete und meine ersten Probleme erzeuge?
Ja, also dieses Problem entsteht für alle. Für alle, die im Gesundheitsbereich Werbung machen. Also das ist jetzt nicht nur Physiopraxen oder sonst was, sondern wirklich auch, wenn ich als Studio schon sage, ich habe einen Gesundheitsaspekt und den möchte ich in meiner Werbung herausstellen. Also wer Werbung im Gesundheitsbereich macht, bewegt sich auf einem rechtlich Minenfeld, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist möglich. Also Physiopraxen sind manchmal sehr ängstlich und sagen, nee, bloß nicht, dann will ich das nicht machen. Also Werbung im Gesundheitsbereich ist möglich, aber man sollte mal sich mit zwei Gesetzen auseinandergesetzt haben. Das ist das Heilmittelwerbegesetz und das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Also HWG, Heilmittelwerbegesetz, UWG, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Weil Heilversprechen jeder Art sind verboten. Also sofern die Heilung nicht wissenschaftlich belegt ist. Also wenn ich dafür tatsächlich eine klinische Studie habe, Doppelblindstudie und schlag mich tot, hohe Anforderungen, wenn ich das habe und die bestätigen mir diese Wirkweise, dann kann ich das machen, dann kann ich auch dieses Heilversprechen abgeben. Aber in vielen Fällen gibt es das halt nicht. Und Heilversprechen ist immer in Verbindung zu sehen, wenn ich Werbung mache, in Bezug zur Linderung von Leiden. Also wenn ich sage, mit meiner Methode kannst du dich in 3 Wochen wieder frei bewegen oder schmerzfrei in 5 Tagen, all sowas. Das sind so diese typischen Heilversprechen, Wirkaussagen, die einfach nicht gemacht werden dürfen. Und es gibt so bestimmte Sachen, die kommen auch immer, immer wieder. Vor 10 Jahren, 5 Jahren, immer so in so einem Abstand wieder. Immer klassisches Beispiel ist Kinesiotapes. Das ist immer so eine schöne Zusatzleistung. Wellness fällt unter Selbstzahlerleistung, kann also jeder anbieten. Und dann in mehr Beweglichkeit durch Kinesiotapes. Kann ich nicht bringen. A, schon weil ich Kinesiotapes nicht sagen darf, weil es ein lizenzierter Begriff ist, aber nennen wir sie einfach nur Tapes. Dann kann ich trotzdem diese Wirkaussagen nicht machen, weil es nicht klinisch nachgewiesen ist, dass es tatsächlich zu mehr Beweglichkeit führt. Was ich immer machen kann, weil zum Beispiel mit Kinesiotapes, ich glaube, dass das tatsächlich funktioniert. Und wenn ich jetzt sage, ich habe in 2 Wochen mehr Beweglichkeit und ich konnte den Marathon besser laufen, weil ich dieses Tape drauf hatte als Testimonial, kann das der Kunde immer machen. Also das, oder ich beziehe mich auf meine eigenen Erfahrungen. Wenn ich jetzt sage, mir hat Methode XY geholfen, wieder schmerzfrei zu werden. Das kann ich immer tun. Also das sind ja auch die ganzen großen Nahrungsergänzungsmittelhersteller, wenn man sich die Werbung anguckt. Die sind ja nicht blöde, die machen, also die sagen dann auch, lassen ihre Influencer auftreten und sagen, ich habe damit das erreicht, mir hat das geholfen und das geht. Ich darf nur nicht sagen, dieses Produkt, diese Methode hilft dir mehr Beweglichkeit, schmerzfrei oder was auch immer zu machen. Also das ist so das HWG.
Okay.
Das ist die eine Seite und das brauche ich immer. Immer wenn ich im Gesundheitsbereich bin, sollte ich das gegenchecken lassen. Und das UWG ist ja ein althergebrachtes Gesetz schon, aber wird trotzdem öfter mal vernachlässigt. Beim UWG geht es darum, wieder einerseits den Verbraucher zu schützen, aber auch den Markt. Man möchte mit dem UWG einen fairen Wettbewerb erreichen. Und im Umkehrschluss heißt das, dass deine Mitbewerber, deine Konkurrenz dich halt auch abmahnen darf, wenn du gegen dieses UWG verstößt oder auch Verbraucherverbände. Deswegen ist das immer schon nochmal so ein wichtiger Punkt, dass man da nicht gleich in die Abmahnfalle läuft. Abmahnkosten, da geht es um Unterlassung und um Anwaltskosten. Das kann man vielleicht noch wegdrücken, aber man hat halt diesen ganzen bürokratischen Aufwand. Da geht es halt darum, dass Werbung nicht irreführend sein darf. Also ich darf den Verbraucher nicht täuschen. Sei es jetzt, die ersten 100 neuen Mitglieder kriegen eine Sondermitgliedschaft und du hast aber eigentlich gedacht, egal wer kommt und sei es der 200, der kriegt die auch noch. Das geht dann nicht. Also es muss dann wirklich ein Limit bei 100 beispielsweise sein. Interessant finde ich auch immer diese Superlativ-Werbung. Wir sind die Besten, wir sind die Günstigsten. Das darf man. Man muss es nur beweisen können. Also man muss diese Spitzenstellung ungefähr 1 Monat innehaben, damit man sowas sagen darf. Also das geht schon. Also wenn man sich so manchmal denkt, so, oh, das ist jetzt aber sehr, sehr übertrieben oder so. Vieles darf man sogar.
Gut, da haben wir ja in der Branche auch genug Beispiele, wo das anderweitig rechtlich ausgefochten wurde. Aber das ist natürlich nochmal ein Thema für sich. Ich würde bei diesem rechtlichen Thema gerne mal auch mit so einem konkreten Beispiel noch an dich rangehen. Weil ich kann mir ja gut vorstellen, wenn du diese Physiotherapie aufmachst, Du hast die jetzt bei deinem Fitnessstudio und du sagst natürlich auch deinen Trainern, ja, erzählt es doch den Leuten, sagt doch den Leuten, da könnt ihr dann mit eurem Rezept jetzt auch darüber gehen. Da haben wir jetzt unsere Praxis. Wie ist das denn mit sowas? Ich meine, es ist ja jetzt erstmal kein Heilmittel, kein Heilversprechen oder sowas gemacht. Also wird da erstmal auf das Angebot hingewiesen. Ist sowas okay, wenn ich das dann bei meinen Kunden im Fitnessstudio mache, dass ich die explizit auf meine neue Physiotherapie und die Möglichkeit, Rezepte dort abzuarbeiten, hinweise? Oder gibt es auch da vielleicht Gründe, die da dagegen sprechen?
Also es darf nicht, also da sind wir wieder im UWG, das darf jetzt nicht mit Angst oder sowas zu spielen, so nach dem Motto, wenn du das nicht machst, dann wirst du dich in einem halben Jahr nicht mehr bewegen können oder so. Also das so in die Richtung nicht, aber prinzipiell auf Angebote hinweisen, ja. Mhm. Also das ist jetzt auch die Kooperationsmöglichkeit zwischen Physio und Fitness, deswegen Arzt und Physio. Ein Physio darf jetzt keinen Arzt anstellen, weil der dann selbst ein Eigeninteresse daran hat, dass der Arzt bestimmte Rezepte rausschreibt. Deswegen, Arzt darf ein Physio anstellen, aber ein Physio darf jetzt nicht unbedingt einen Arzt anstellen. Mhm. Aber bei Fitnessstudio und Physio zumindest ist mir jetzt noch nicht bekannt. Mhm. Wie gesagt, immer bei gesetzlichen Patienten immer aufpassen. Dann sind wir mal gespannt, was die Krankenkassen daraus machen. Ob die sich damit arrangieren oder ob die da noch mal ein paar Steine in den Weg werfen. Aber dann schaffen wir es ja auch schon irgendwie, die aus dem Weg zu räumen. Also das Angebot zu präsentieren, man darf auch, sag ich jetzt mal, auf den Schriftzug nach außen darstellen, das geht schon. Also von der Physiopraxis wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, was dagegen sprechen sollte.
Okay, genau. Und wie immer natürlich dann, wenn man es präsentiert, auf die Punkte von davor achten, die du ja schon gesagt hast, mit keine irrwitzigen Heilversprechen zu geben und so Sachen, das ist dann natürlich klar. Aber einfach nur zu sagen, du hast gerade ein Rezept gekriegt, was ich für Krankengymnastik beim Arzt. Ah, da drüben, der Udo, da, zu dem kannst du mal gehen, da kannst du deine 6 Mal, der macht das ganz gut und da läuft das Ganze darauf.
Ja, wie gesagt, da die Studios ja nicht die Heilbehandlungen rausschreiben, ist das völlig okay, also denke ich schon. Man muss natürlich seine Mitarbeiter briefen in Sachen Heilversprechen, Wirkaussagen. Das Heilversprechen halt nicht nur, ich verspreche dir etwas, sondern auch eine Wirkaussage auch unter Heilversprechen fällt. Mhm. Ja? Das sollte man tatsächlich auch, man sollte auch die Werbung einmal vielleicht prüfen lassen, ob dieser Sternchentext dann auch in Ordnung ist. Und man sollte auch seine Marketingabteilung oder sein Marketing darauf briefen, dass, was öfter mal passiert bei Ketten, dass sie dann das Sternchen bleibt, aber der Text verschwindet irgendwann. Also, weil zweite Kampagne, dritte Kampagne und dann ist der Text auf einmal zum Sternchen weg und sowas. Also, gibt schon so, sag ich mal, im Alltag dann nochmal rechtliche Stolpersteine, wo du als Jurist denkst, auch Leute, aber ja.
Story wird auf Quadratformat angepasst, das muss aufgespart werden. Solche Sachen hat man da ja relativ schnell.
Genau. Wir haben jetzt leider keinen Platz mehr gehabt für den Health Disclaimer, weil wir hatten nur 90 Sekunden, tut uns leid.
Wird ein Gericht vermutlich nicht durchgehen lassen.
Dem erklären wir erstmal, was eine Story ist.
Ja, aber, das kommt noch erschwerend hinzu wahrscheinlich. Ja, wunderbar. Aber dann haben wir, glaube ich, jetzt mal so gut das Ganze mal aufgearbeitet, sodass wir mal verstehen, was möglich ist, worauf wir achten müssen. Aber dass es auf jeden Fall keine unüberwindbare rechtliche Hürde ist, sondern das sollte man sich auf jeden Fall überlegen. Ich denke, meine persönliche Meinung ist, es ist gerade bei Einzelstudios eher die Zukunft, um sich da wirklich noch konsequent auf dem Markt positionieren zu können. Und da kann natürlich das Rechtliche schon mal abgesichert werden. So, wir haben vieles abgearbeitet, Julia. Haben wir irgendwas noch vergessen, wo du sagen würdest, das wäre jetzt noch wichtig, dass man in diesem Kontext noch erwähnen sollte?
Also ich sag mal so, es ist, wie ich vorhin gemeint habe, es kommt darauf an, was der Kunde möchte, also was der Studiobetreiberin möchte. Und dann gucken wir, ob das geht. Und dann muss man halt beraten, guck mal, willst du lieber links rumgehen, ist vielleicht die bessere Variante oder einfacher auch für dein Studiopersonal, das vor Ort besser zu promoten oder ähnliches. Es ist eher umgekehrt der Fall, wenn Physiopraxen Selbstzahlerbereiche einrichten, da sind wir im Datenschutz nochmal ganz anders. Also Datenschutz ist ein typischer Punkt noch, weil wer in der Physiopraxis, der darf ja mit den Daten arbeiten, das ist Grundlage, dass er damit arbeitet. Wenn die aber dann überführt werden ins Studio, darf ich nicht einfach die Daten mit transformieren, sondern ich muss wirklich sagen, okay, hier brauchte ich keine Einwilligung, um mit den Gesundheitsdaten zu arbeiten. Will ich aber mit denselben Daten im Studiobereich weiterarbeiten, dann muss ich tatsächlich auch mir die Einwilligung und so weiter einholen. Also ja, Datenschutz ist nach wie vor ein großes Thema, egal in welchem Bereich wir uns gerade heute bewegen. Und es wird immer ein größeres Thema werden.
So, das ist, glaube ich, fast schon wieder ein Thema für einen neuen Podcast, den wir noch machen können. Denn natürlich soll diese Recht-Special-Reihe, die wir ja schon seit Anfang des Jahres machen, heute bei weitem nicht zu Ende sein. Sondern wir werden noch einige Themen abarbeiten können in Zukunft. Für heute auf jeden Fall mal vielen Dank, dass du hierher gekommen bist, dass du mal kurz bei euch aus der Halle hier rüber gesprungen bist und jetzt dann noch zwei, wahrscheinlich ein bisschen ruhigere Tage jetzt als die letzten Tage dann in Halle 8 noch miterleben wirst. Das heißt, wenn du diesen Podcast natürlich jetzt noch hörst und noch auf der FIBO bist, dann kannst du noch bei der Julia vorbeischauen. Halle 8 und was ist der Rest?
C56,
perfekt. Also schaut gerne mal vorbei. Kaffee gibt's auf jeden Fall und gibt's noch Kekse.
Kekse gibt's auch noch,
wunderbar. Perfekt. Ja, dann seid ihr da natürlich herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen, die Julia auch noch mit euren Fragen zu löchern. Und ansonsten sehen wir uns bei zukünftigen Rechts-Specials wieder hier in dem Podcast. Und vielen Dank, Julia.
Danke dir.
Ja, und dann bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.